Good morning, Endoscopy.
Der Endo-Podcast mit Alexander Meining und Gästen.
Liebe Freundinnen und Freunde der Endoskopie, mein Name ist Alexander Meining und ich darf Sie herzlich begrüßen zu einer neuen Folge unseres Endo-Podcasts Good Morning Endoscopy von Endoscopy Campus bei der DGBV. Wir sind mittlerweile im Jahr 2023 angekommen und bevor wir mit unserem Thema anfangen, welches heute lautet, wann gibt es den Endoskopieroboter intelligente Assistenzsysteme, darf ich mich kurz bei Ihnen bedanken für den tollen Zuspruch, den wir erfahren haben. Wir haben immer noch weiter steigende Zuhörerzahlen und das ist etwas, was mich sehr persönlich freut. Und hier wollte ich nochmal, bevor ich es vergesse, meinen persönlichen Dank an alle unsere Zuhörer ausdrücken. Ja, das Thema heute ist ein in die Zukunft gerichtetes Thema und als besonderen Gast darf ich heute begrüßen Frau Professor Stefanie Speidel. Stefanie, hallo, grüß dich.
Hallo.
Wir kennen uns auch schon eine Zeit lang und ich darf, ja, denke ich, dass Frau Speidel wirklich wahrscheinlich diejenige ist in Deutschland, die uns diese Frage am besten beantworten kann. Sie ist am meisten dazu qualifiziert. Sie ist Professorin am Nationalen Zentrum für Tumorerkrankungen in Dresden, 2017 berufen, lese ich, oder habe ich nachgelesen, dort die erste Professorin gewesen. Und was sie da eigentlich macht, das werden wir jetzt dann auch gleich mal so ein bisschen versuchen rauszubekommen. Aber Stefanie, bevor wir loslegen, vielleicht magst du auch noch mal so ein bisschen was über dich selbst erzählen, wie du eigentlich dorthin gekommen bist, wo du jetzt bist und was du machst.
Okay, ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, heute den Podcast mit dir zu machen. Also ich habe Informatik studiert, also ich bin keine Medizinerin und habe dann am KIT, am Karlsruher Institut für Technologie, promoviert und im Anschluss hatte ich dann eine Nachwuchsgruppe im Bereich computergestützte Chirurgie, bevor ich dann den Ruf 2017 nach Dresden erhalten hatte. Mich hat aber diese Anwendung in der Medizin schon immer fasziniert. Also ich hatte auch überlegt, nach dem Abitur Medizin zu studieren.
Ah ja.
Und ich habe dann quasi beide Bereiche wieder versucht zu kombinieren und eine Brücke zu schlagen. Und ich sehe mich quasi auch als Brücke zwischen den Informatik-, Ingenieurs-, Wissenschaften und der Medizin.
Das ist ja, glaube ich, auch so das Entscheidende. Wir hatten auch schon in anderen Podcasts mal dieses Thema gehabt. Wir kommen wahrscheinlich nur weiter, wenn wir gemeinsam irgendwie versuchen, unseren Horizont zu erweitern und Brücken zu schlagen. Vielleicht mal nur so nebenbei, du sagtest, du wolltest Medizin studieren. Was hat dich denn dann zur Informatik getrieben, ganz konkret? Also wenn du jetzt sagst, dein Abitur, habe ich dafür volles Verständnis.
Ich glaube, das war dann so eine Bauchentscheidung letztendlich. Also mir hat Mathe schon immer relativ viel Spaß gemacht, aber ein reines Mathematikstudium wäre mir zu theoretisch gewesen. Und dann hatte ich auch mit Informatikstudenten damals gesprochen und das hat sich alles relativ spannend angehört, diese Sachen eben auf unterschiedliche Bereiche anzuwenden. Wobei man sagen muss, ich konnte überhaupt nicht programmieren, als ich angefangen hatte zu studieren. Also das ist vielleicht auch so ein Mythos, dass es nur so Computerfreaks dann letztendlich sind.
Die Nerds sozusagen.
Ja, genau. Obwohl, ein bisschen nerdig bin ich auch. Also.
Darf ich mal fragen, du unterrichtest jetzt auch? Unterrichtest du für Mediziner und für Informatiker oder nur für Informatiker als Professorin?
Für beide.
Für beide.
Also hier ist ja auch das Ziel, diese Brücke zu schlagen in der Ausbildung. Mhm. Ich habe Kurse an der medizinischen Fakultät, aber ich habe auch eine Vorlesung an der Informatikfakultät. Ich bin da auch Zweitmitglied und versuche da auch diese beiden Bereiche zu kombinieren.
Mhm. Wie ist denn das Geschlechterverhältnis, würde mich jetzt noch interessieren, bei den Informatikern? Und also bei den Medizinern weiß ich's. Wie ist es bei den Informatikern?
Also ich sag mal, generell im Studium sind natürlich Frauen eher unterrepräsentiert. Wobei ich sagen muss, dass bei diesen Themen, die wir jetzt erforschen, das Verhältnis 50-50 tatsächlich ist. Weil ich glaube, dass wenn Frauen dann sich für Informatik oder für so eine technische Richtung entscheiden, dass die auch von so medizinischen Themen insbesondere angezogen werden, war bei mir ja auch ähnlich. Und selbst in meiner Gruppe habe ich fast 50-50 bei den Wissenschaftlerinnen. und Wissenschaftlern.
Ja, toll. Also ich glaube auch, dass man da wahrscheinlich viel zu viel auch hineininterpretiert, denn geschlechterspezifisches Verhalten oder sowas im Endeffekt. Leute sollen das machen, wo sie darauf so Lust haben und wo auch immer sie dann enden. Ich habe ein bisschen nachgeguckt, auch so, was du machst, weiß es natürlich auch, sonst hätte man dich auch nicht eingeladen. Nicht nur, weil wir uns jetzt kennen, aber du hast dir so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben, intelligente Assistenzsysteme für den Operationssaal, und hast ja auch eine Professur vom Nationalen Zentrum für Tumorerkrankungen, wo eben dann Sinn und Zweck ist, dass du den Chirurgen was bieten kannst, wo er letztendlich präziser, risikoärmer und genauer operieren kann. Jetzt, bevor ich dich frage, wie das denn auch für den Endoskopiker interessant sein kann, wie läuft denn das bisher so? Ist das schon im OP auch zum Teil eingetroffen? Wird da schon gearbeitet damit?
Also in der klinischen Routine noch nicht. Das sind ja Forschungsthemen, an denen wir arbeiten. Und letztendlich ist es unser Ziel, sage ich mal, diesen chirurgischen Behandlungspfad mit unterschiedlichen Assistenzfunktionen zu unterstützen, um dann den Patienten-Outcome zu verbessern. Und es können ganz unterschiedliche Assistenzfunktionen sein. Also angefangen zum Beispiel auf präoperativen Daten vorherzusagen, wie das Komplikationsrisiko während der OP aussieht. Oder während der OP die Daten zu verarbeiten und anzuzeigen, wo sich Ziel- und Risikostrukturen befinden. Oder ich sag mal, bestimmte Schritte, wenn man jetzt robotergestützt operiert, zu automatisieren. Und dann postoperativ beispielsweise auch, um Komplikationen vorherzusagen. Wenn man sich mal anschaut, sag ich mal, vor 3 Jahren gab es ein Lancet-Comment, dass postoperative Komplikationen die dritthäufigste Todesursache weltweit sind. Und ein Teil davon ist auf Fehler zurückzuführen. Und letztendlich ist unser Ziel, diese Expertise, die ein Chirurg und eine Chirurgin oder das gesamte Operationsteam hat, zu quantifizieren und auf Maschinen zu übertragen. Weil der Outcome hängt ja letztendlich von der Erfahrung des Operationsteams und insbesondere der Chirurgin oder des Chirurgen ab.
Ist spannend. Das sind natürlich gewaltige Datenmengen, die da wahrscheinlich verarbeitet und bearbeitet werden müssen. Ich glaube, kann man sich auch gar nicht so richtig vorstellen. So eine Operation dauert ja auch lange Zeit, sind wahrscheinlich auch viele Informationsquellen. Wie wird es dann analysiert? Sitzt da jemand vorm Computer und markiert es dann, oder wie kann man sich das jetzt vorstellen?
Ja, tatsächlich. Also ich sag mal, man hat ja in diesem Bereich unterschiedliche Herausforderungen, gerade wenn man mit KI arbeitet. Und eine große Herausforderung sind eben diese Daten. Also erstmal ist es ja so, dass es kein standardisiertes Vorgehen bei der Erfassung der Daten gibt. Also wir zeichnen kontinuierlich im OP auf in Dresden, aber in anderen Krankenhäusern ist es ja nicht Standard. Dann ist die Annotation der Daten eine große Herausforderung. Also man muss ja Trainingsbeispiele haben, an denen man markiert, okay, hier befindet sich jetzt eine Risikostruktur oder hier tritt gerade eine Komplikation auf in diesen Videos, die wir analysieren. Das heißt, dafür braucht man Experten und Expertinnen, und die haben natürlich wenig Zeit in der klinischen Routine, die Daten zu annotieren. Dann brauchen wir Daten nicht nur von einem Zentrum, sondern multizentrische Daten, um diese große Variabilität abzudecken, die man in diesen Eingriffen hat. Die Daten müssen repräsentativ sein, also müssen eben auch, sag ich mal, Komplikationen beinhalten. Wenn wir jetzt Komplikationen erkennen wollen, dann dürfen die auch keinen Bias haben. Und dann mal abgesehen von Privacy- und Security-Aspekten, die natürlich auch eine große Herausforderung darstellen. Also Daten in der KI-Forschung, insbesondere in diesem Anwendungsbereich, sind eine große Herausforderung.
Jetzt hast du schon gesagt, KI, also künstliche Intelligenz. Zusätzlich habe ich noch gelesen, weiß auch, dass du noch arbeitest mit AI. Müssen wir auch noch erklären, oder VR oder Augmented Reality, Virtual Reality. Mechatronik, das ist ja, sag ich mal, eigentlich schon, wenn man sich das so überlegt, wie so vor, ja, eigentlich 10, 15 Jahren war das ja alles mechanisch. Das waren die Hände des Chirurgen, und selbst wenn es ein Laparoskop war, war das ja auch irgendein mechanisches Instrument. Heutzutage ist es so, dass ich weiß nicht, wie viele OP-Roboter es gibt mittlerweile in Deutschland. Weißt du, Viele, würde ich mal sagen.
Nee, eine Zahl habe ich jetzt auch nicht im Kopf, müsste ich nachgucken.
Auch viele, aber würdest du auch sagen.
Viele, ja, auf jeden Fall.
Also sehr viele, sagen wir mal so sogar. Da hat sich ja schon irgendwie viel geändert. Und dadurch sind natürlich auch viele Daten ja auch letztendlich entstanden. Eigentlich für dich ja eine ideale Situation, würde ich mal sagen. Vorher war es wahrscheinlich viel schwieriger. Vorher war es doch noch so reines Bauchgefühl oder zum Teil natürlich auch Erhebung von Daten, aber durch Excel-Listen oder durch Ankreuzen. Jetzt haben wir ja die Digitalisierung. Jetzt ist es aber auch so ein bisschen, dass der eine oder andere, ich zähle mich jetzt nicht dazu, aber doch auch schon etwas Angst haben, dass sie irgendwie sagen, dass irgendwann der Roboter autonome Funktionen übernimmt. Also das ist ja dann so ein bisschen wie jetzt der Tesla, der selbst fahren darf. Und da haben wir auch schon gehört oder erfahren, dass es letztendlich da auch manchmal Probleme gibt. Aber im Endeffekt geht es ja dann doch schon so ein bisschen in der Art und Weise hin. Wie siehst du da die Dinge? Siehst du da irgendwie wirklich eine Autonomie, die man einem Roboter geben kann? Oder ist es dann doch in einem OP vielleicht nochmal was anderes? Oder sollen wir nur assistieren? Soll der Roboter nur hinweisen oder darf er auch selber was machen?
Ja, gute Frage. Also unser Ziel ist es ja nicht, den Chirurgen oder die Chirurgin zu ersetzen, sondern eben die richtige Information zum richtigen Zeitpunkt zu geben. Und ich habe ja vorhin schon erwähnt, Erfahrung spielt da eine große Rolle und man hat als Patient oder Patientin jetzt nicht immer das Glück, an einem sehr ausgewiesenen und erfahrenen Klinikum operiert zu werden. Das heißt, ich denke schon, dass es letztendlich auch um die Demokratisierung von diesen Fähigkeiten geht. Also wie kann man diese Fähigkeiten auf eine Maschine übertragen, um zu assistieren, aber nicht um jemanden zu ersetzen. Und so eine Assistenz kann eben ganz unterschiedlich sein. Du hast auch gerade erwähnt, automatisieren. Ich meine, man kann ja schon Teilschritte einer OP automatisieren, wie zum Beispiel Knoten. Also beim Da Vinci hat man zum Beispiel das Problem, man hat kein taktiles Feedback. Das heißt, manchmal reißt eben auch ein Knoten. Das heißt, wenn man solche Schritte teilautomatisieren könnte, wäre, glaube ich, vielen auch geholfen. Oder Visualisierung, auch ein großes Thema. Ich meine, du hast jetzt schon Augmented Reality und Virtual Reality genannt. Wie kann man den Risikostrukturen, die sich, sage ich mal, unter der Gewebeoberfläche befinden, anzeigen? Letztendlich ist es ja ein Hilfsmittel, aber es sind eine wichtige Komponente, diese Mensch-Maschine-Schnittstelle. Wie können wir die Informationen, die wir aus diesen Daten generieren, auch so präsentieren, damit der Operateur oder die Operateurin auch was damit anfangen kann?
Kann man das jetzt, sag ich mal, ganz banal auch so zusammenfassen? Weil du sagtest ja auch schon demokratisieren, finde ich ein ganz, ganz schönes und interessanten Begriff in der Medizin, dass man sagt, man sammelt die Daten von den Superexperten und versucht sie dann über eine Form der Mechatronik des Roboters, sage ich mal, eher zu den nicht so Erfahrenen zu transferieren. Das ist ja eine ganz, ganz spannende Diskussion, die dann entsteht, weil wir ja gerade auch in der Chirurgie haben wir ja viel, reden wir jetzt auch in der Endoskopie im Übrigen auch, werden wir nachher noch gleich drüber reden. Reden wir auch viel über Mindestzahlmengen. Das ist ein ganz heißes Thema. Ja. Und jetzt kann man natürlich schon so sagen, naja gut, dann kaufe ich mir den Roboter, der wurde trainiert von den Superspezialisten. Und jetzt darf ich mehr oder weniger auch in meinem kleineren Häuschen, was, sage ich mal, nicht so die Mindestmengen hat, vielleicht doch wieder den Eingriff machen.
Ja, gute Frage. Also, und ich habe da jetzt auch keine direkte Antwort drauf, aber ich meine, wenn man es jetzt zum Beispiel mit dem autonomen Fahren vergleicht, das ist ja ein ähnliches Prinzip. Also da versucht man ja auch, sage ich mal, diese Fahrfähigkeiten zu automatisieren, um dann letztendlich die Zahl der Unfälle zu vermeiden beispielsweise. So ist es. Und das kann man ja auch direkt auf den OP übertragen. Aber ich denke letztendlich, ist der Chirurg oder die Chirurgin immer noch in der Entscheidung, was jetzt gemacht wird. Und wir versuchen ja eben diese Informationen aufzubereiten. Und wenn man sich jetzt mal den OP genauer anschaut, da stehen zwar Roboter, aber das ist ja letztendlich nur ein mechanisches, sehr gutes Instrument, aber das beinhaltet ja überhaupt keine Datenverarbeitung in dem Sinne. Das heißt, da ist ja eine große Lücke zwischen der Hardware und der Software letztendlich. Und ich glaube, dass man dieses Potenzial auf jeden Fall nutzen muss.
Ich habe auch über dich gelesen, auch bei deiner Einführung letztendlich hast du schon gesagt, dass wir sind ja ein Endoskopie-Podcast und müssen deswegen natürlich auch noch über das Problem der Endoskopie reden. Und du hast schon, da steht schon was drin, bewegliche Oberflächen erschweren Navigation. Mhm. Das ist natürlich ein Riesenproblem in der Endoskopie, da bewegt sich ja alles. Ja? Also das ist ja keine HNO-Operation, wo der Schädel fixiert ist, sondern der Patient atmet. Wir haben eine Motilität, das ist alles flexibel aufgehängt. Besteht denn irgendwann mal eine Möglichkeit, deiner Meinung nach, dass wir diese Konzepte, die du ja jetzt schon erfolgreich, was viszeral-chirurgische Eingriffe betrifft, auch irgendwie endoluminal in die Endoskopie integrieren können?
Ja, denke ich schon. Also letztendlich ist es ja methodisch ähnlich. Wir arbeiten auf Videodaten. Ein Endoskop liefert Videodaten. Mhm. Wir haben bewegliche Strukturen mit, sage ich mal, homogenen Oberflächen, die sich bewegen. Und wir versuchen ja, eine Karte des Patienten oder der Patientin aufzubauen. Das heißt, diese Methoden, gerade für die Navigation, die wir hier viszeralchirurgisch entwickeln, können natürlich auch auf die Endoskopie übertragen werden.
Ist eine Herausforderung, aber es ist denkbar, wenn ich so zusammenfassen darf.
Ja, letztendlich ist es wieder ein Datenproblem, also für die Methoden. Das heißt, wenn wir genug Daten zur Verfügung haben, kann man diese KI-Methoden eben auch auf diesen Datenquellen trainieren und dann entsprechend dem Anwendungsfall anpassen.
Jetzt kommt ja auch zumindest immer in Deutschland, in anderen Ländern auch und vor allem zurzeit vermehrt ja auch immer so das Argument der Kosten. Und man muss natürlich auch jetzt als anwendungsgetriebene Wissenschaftlerin, so wie du es bist, muss man natürlich auch überlegen, ist das dann auch was tatsächlich in der Klinik Einzug haben kann. Ja, also man forscht ja nicht nur für die Wissenschaft, sondern man will ja auch was Gutes erreichen. Jetzt habe ich immer wieder gehört, gerade bei der Endoskopie, gibt es ja auch schon so ein paar Roboter, eigentlich schon seit 10 Jahren oder noch länger. Das macht keinen Sinn, weil das ist zu teuer und der Aufwand ist es nicht wert. Wie siehst du das? Letztendlich, Da Vinci hat sich ja auch durchgesetzt. Ja, hat auch gesagt, jeder gesagt, das ist unbezahlbar. Aber dann kam es. Ist sowas für die Endoskopie auch denkbar oder sind wir da zu sehr verwurzelt in traditionellen Denken? Oder ist es dann vielleicht doch ein bisschen zu komplex, weil es eben so beweglich ist und weil es doch kleinere Läsionen sind und weil es vielleicht doch ein ganz anderer Situs ist. Was meinst du?
Also ich denke schon, dass da Potenzial, also viel Potenzial besteht, auch von mechatronischer Seite aus. Also die Systeme, die werden ja immer kleiner, wenn man jetzt, sage ich mal, an Mikrorobotik denkt oder an Kontinuumsroboter, die sich dann eben der Körperöffnung oder dem Lumen entsprechend anpassen. Da tut sich viel in der Forschung und vielleicht, wenn man so an klassische Roboter denkt, dann denkt man ja an diese großen Geräte, aber ich denke, dass sich viel auch Richtung Miniaturisierung tut und dass man das dann auch sehr gut bei solchen Bereichen anwenden kann.
Und von den Kosten dann vielleicht auch bezahlbar.
Ja, oder? Also das hängt ja immer davon ab, von der Produktion dann letztendlich und ob die Firma, die dieses Gerät produziert, ein Monopol hat oder nicht, also wie da die Konkurrenzsituation ist. Aber ich denke auch, dass die Kosten, dass man die auch geringer halten kann.
Ja. Spannend. Also ist wirklich ein sehr interessantes Thema. Vielleicht noch ein letzter Satz von dir. Was machst du die nächsten Jahre? Was sind so deine Hauptschwerpunkte, wo du jetzt irgendwie denkst, das wird jetzt so die nächsten 5 Jahre nochmal richtig spannend und interessant werden? Gibt's da was?
Also ein Schwerpunkt ist es, diese Systeme, die wir entwickeln, auch in klinische Studien zu bringen, um dann auch, sag ich mal, den möglichen Benefit nachzuweisen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, diese Translation zu machen. Dann finde ich es wichtig, weil wir ja dieses Datenproblem haben. Wir machen ja auch viel im Bereich Challenges, diese Endoscopic Vision Challenge, die wir seit Jahren machen, um diese Datenverfügbarkeit auch ein bisschen mehr zu pushen. In dem Bereich tut sich auch viel. Und was wir auch viel gerade machen, ist, wie kann man synthetische Daten generieren, die echt aussehen, wo man aber eben nicht diese Kliniker braucht, die diese Daten dann labeln, sondern man weiß, wo sich was befindet. Und haptisches Feedback, also da gibt es viele Sachen, sag ich mal, die spannend sind, aber das wären so diese Hauptgebiete, die wir uns gerade anschauen auch im Rahmen von in Dresden tut sich ja auch wahnsinnig viel. Wir haben das Exzellenzcluster CETI, wir haben das EKFZ, Center for Digital Health, wir haben jetzt die KI-School SEKAI, die auch Anwendungen im Healthcare-Bereich hat letztes Jahr bekommen. Also ich glaube, da tut sich relativ viel und da entstehen immer wieder spannende Forschungsfragestellungen.
Absolut. Also ich finde es sehr, sehr spannend. Ich hoffe auch, dass es allen unseren Zuhörern auch gefallen hat und es auch spannend war. Also ich denke, wenn man so ein bisschen immer einen Einblick in die Zukunft bekommen möchte und gerade was dieses Thema betrifft, dann sollte man sich den Namen Stefanie Speidel auf jeden Fall merken. Also man muss ja auch sagen, du bist ja auch wirklich unglaublich nicht nur aktiv und auch kreativ, sondern auch sehr, sehr erfolgreich. Und ich glaube, wir freuen uns schon, was wir so alles aus Dresden hören und Kompliment zu dem, was du da auch aufgebaut hast. Das ist wirklich toll, was da so kommt. Und ich kann nur jedem raten, da mal so ein bisschen im Internet nachzugucken. Das ist wirklich spannend und es lohnt sich für jeden, der Interesse hat. Stefanie, ganz, ganz herzlichen Dank nochmal, dass du hier mitgemacht hast. War ein schönes Gespräch, hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern hat auch Spaß gemacht. Sie können uns auch gerne bewerten. Hinterlassen Sie einen Kommentar, äußern Sie sich. Sie können auch gerne neue Anregungen liefern, wenn Sie ein Thema vermisst haben oder nochmal ein Thema weiter gerne aufgearbeitet haben möchten. Und ansonsten bedanke ich mich recht herzlich bei allen unseren Zuhörern, bei unserem heutigen Gast und freue mich auf den nächsten Endo-Podcast in 14 Tagen. Bis dann.
Wollen Sie mehr zu den angesprochenen Themen lesen? Besuchen Sie unsere Webseite www.endoscopy-campus.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, Instagram, Facebook und Twitter. Für Fragen und Anregungen zum Podcast senden Sie uns eine E-Mail an podcast@endoscopy-campus.com. Außerdem freuen wir uns auf Ihre Kommentare zu unseren Beiträgen in den sozialen Medien. Diskutieren Sie mit uns. Ihre Themen sind uns wichtig.